Die Mitmenschlichkeit gilt zunächst einmal mir selber. Altruismus vielleicht auch mich selber gesehen. Ich bin mir selbst der Nächste.
Ist das nicht Heuchelei, eine unantastbare Charta zu proklamieren und gleichzeitig ihre Übertretung zu dulden? Ist das etwas, das die Kirche auch kennt?
Genauer gesagt, der gesellschaftspolitische Podcast des Österreichischen Roten Kreuzes.
Herzlich willkommen zu Genauer gesagt, dem gesellschaftspolitischen Podcast des Österreichischen Roten Kreuzes. Wir haben heute einen besonderen Gast, den ich Ihnen vorstellen darf. Vielleicht stelle ich mich zunächst vor, Fred Lux. Ich interviewe heute Bischof Schwarz gemeinsam mit
Robert Dämpfer, Leiter der Stabsstelle für Gesellschaftspolitik im Österreichischen Roten Kreuz. Guten Tag.
Ja, wie gesagt, heute die fünfte Folge unseres Podcasts und ich stelle Ihnen unseren Gast vor, Bischof Alois Schwarz, promovierter Theologe, seit 2018 Diözesanbischof von St. Pölten. Er war Pfarrer in Krumbach, leitete das Pastoralamt der Erzdiözese Wien und war in vielen weiteren Funktionen in der katholischen Kirche tätig. 2001 wurde er Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt. In der österreichischen Bischofskonferenz ist er zuständig für Nachhaltigkeit, Umwelt, Landwirtschaft und Wirtschaft. Und sein Wahlspruch lautet: Und das Wort ist Fleisch geworden.
Herr Bischof, im Roten Kreuz sind wir gefragt worden, wie wir auf die Idee kommen, ausgerechnet mit einem katholischen Bischof ein Gespräch zu führen. Zunächst leisten wir uns in diesem Podcast den Luxus der Nachdenklichkeit. Und für uns ist klar, dass es trotz der Neutralität des Roten Kreuzes gegenüber allen Weltanschauungen und Glaubensrichtungen doch Übereinstimmungen in der Weltanschauung mit der Kirche gibt. Vor allem natürlich die goldene Regel aus der Bergpredigt, der universelle Geltungsanspruch der Humanität. Sehen Sie auch Parallelen? Jetzt natürlich ganz abgesehen, dass das Rote Kreuz keine Glaubensrichtung ist, auch keine Welterklärung hat.
In meiner Studienzeit und danach bin ich 10 Jahre mit dem Rotkreuzauto gefahren. Ich war freiwilliger Helfer beim Roten Kreuz in der buckigen Welt, in Krumbach, in Glubnitz, in Hollendon. Ich kenne die Einsätze von früher, weiß aber, das Rote Kreuz ist jetzt eine ganz andere Welt der Hilfsbereitschaft geworden. Und von daher freue ich mich, dass ich mit Ihnen über das Rote Kreuz sprechen kann.
Das ist mal eine Neuigkeit.
Sie haben auf Ihrer Website eine wunderbare Rubrik, die mir sehr, sehr gefällt, Segen oder Nicht-Segen. Segen oder kein Segen heißt sie genau. Vielleicht eine ganz praktische Frage mal zum Anfang. Also wenn man sich in Österreich sozusagen bewegen will und von einem Ort zum anderen kommt, man muss eigentlich fast immer das Auto benutzen. Segen oder Nicht-Segen?
Das Rotkreuz ist ein Segen, wenn ich an unsere Landgebiete denke, an die verschiedenen abgelegenen Dörfer. Wie kommen Menschen von dort, wenn sie in Notsituation, ins Krankenhaus? Gott sei Dank gibt es jetzt auch noch den Hubschrauber für das Rote Kreuz. Ich wohne hier in St. Pölten fast in Sichtweite zum Krankenhaus. Ich höre Tag und Nacht den Hubschrauber. Auch in der Nacht oft, da denke ich, wer wird jetzt hierher geliefert? Wer wird jetzt gerettet? Ich gestehe, ich fange dann auch ins Beten an. Für die, die helfen und für denjenigen oder diejenige, die hier ins Krankenhaus kommt. Es ist schon ein großer Segen, dass in Österreich das österreichische Rote Kreuz so flächendeckend für die Menschen da ist. Das heißt ja im Volksmund oft, die Rettung kommt. Und das ist ein schöner Ausdruck, wenn man sagt, die Rettung. Damit meint man, also da wird Leben gerettet.
Bleiben wir noch kurz bei der Rubrik Segen oder kein Segen mit einem kleinen Potpourri von Fragen. Meine Tochter hat mich kürzlich nach einem Biologieseminar gefragt, Papa, wann beginnt das Leben? Ich habe geantwortet, das Leben hat vor 3,5 Milliarden Jahren begonnen. Seit damals haben sich verschiedenste Lebensformen immer weiter und weiter entwickelt. Und dieser Prozess hört erst mit dem Ende des Lebens selbst auf der Erde, also in circa 5 Milliarden Jahren. Segen oder kein Segen für diese Erklärung?
Das ist ein Segen für diese Erklärung, dass das einerseits das Leben, das auf der Welt spürbar ist, aber vielleicht hat sie gemeint, wann beginnt im Menschen das Leben? Oder wann beginnt das menschliche Leben im Menschen? Dann, wenn Gott es verfügt. dass ein Mensch von unzähligen Zellen in eine Richtung kommt, in eine Bewegung kommt, in eine Kommunikation kommt, Mann und Frau, und da beginnt das Leben. Die Sorge um das, was nachher dann Mensch sein wird, das beginnt ja sehr früh, und eine Frau sorgt sich dann im Mutterleib um ihr Kind, und es endet, das darf ich jetzt einfach dazu sagen als Bischof, es endet für mich nicht mit dem Tod, sondern geht in eine andere Welt weiter. Der Tod beendet das Sterben, aber nicht das Leben, weil wir vom Leben über das Sterben zum Leben kommen. Das ist meine religiöse Auffassung, die eine ungeheure Entlastung ist, weil ich nicht alles in diesem Leben hineinstopfen muss, weil ich meine irdische Lebenszeit habe und den Himmel dazu. Also unsere Lebenszeit ist ja mehr als wie unsere irdischen Lebensjahre.
Also wenn ich da kurz einspringen darf, es gibt ein Buch von Marianne Gronemeyer, das heißt Das Leben als letzte Gelegenheit. Also das passt sehr gut dazu, dass es eben nicht die letzte Gelegenheit ist.
Für mich nicht die letzte Gelegenheit, sondern das würde unheimlich Stress machen. Das würde unheimlich Druck machen. Ich muss nicht alles hier erleben. Ich darf alles mitnehmen, was ich habe. Die Erfahrung des ersten Schnees ist eine für mich einzigartige Erfahrung, die Erfahrung der ersten Liebe. Das ist alles mitgehoben in die neue Welt des Himmels hinein. Und der Schmerz, den es gegeben hat im Leben, da heißt es in der Bibel so schön, Gott wird einmal jede Träne von den Augen der Menschen wischen. Also dieses Wort habe ich mir oft gedacht, bei Rettungseinsätzen, wenn man in Notsituationen kommt, wenn man nicht mehr helfen kann, wenn man zu einem Unfall kommt. Und da merkt man, also Gott wird einmal die Tränen von den Augen der Menschen wischen, weil ich kann als Rotkreuzhelfer dann nur noch das Irdische machen. Aber den inneren Trost, den schenkt Gott dem Menschen über die Schwelle des Todes hinaus.
Ja, also eindeutig ein Segen für die Erweiterung meiner Erklärung. Vielen Dank. Noch eine Frage in Form eines Zitats. Wir kommen jetzt schon näher an das Thema, an das eigene Thema des Roten Kreuzes, Altruismus, Helfen. Da die Weltordnung vom Tod bestimmt wird, ist es vielleicht besser für Gott, wenn man nicht an ihn glaubt und dafür mit aller Kraft gegen den Tod ankämpft, ohne die Augen zu dem Himmel zu heben, wo er schweigt. Segen oder kein Segen für dieses Zitat?
Die Frage, welcher Gott hier gemeint ist. Der Gott der Christen, dem ich mich verbunden weiß, ist ein Gott, der in die Lebensgeschichte der Menschen eingetreten ist, der in Jesus von Nazareth Mensch geworden ist, der auf dieser Erde war, mit seinen Füßen durch das Land zog, der Leid erfahren hat, Ausgrenzung, bis in Sterben hinein ist Gott mitgegangen und hat den Schrei des Jesus von Nazareth ausgehalten, warum hast du mich verlassen? Aber nach 3 Tagen hat er ihn ins Leben geführt. Er hat ihn nicht verlassen. Wir bekommen irdisch nicht alle Fragen beantwortet. Aber wenn es einen Gott gibt und an den glaube ich, der mich über die Schwelle des Todes führt, dann greift er ein, auch wenn wir es nicht sehen. Das ist etwas, was wir nicht sehen und auch vielleicht auch nicht dabei sein können. Wir können alles tun, was notwendig ist, um das Leben zu schützen. Aber auch Sterbende zu begleiten, ihnen die Hand zu halten. Aber über die Schwelle des Todes hinaus wartet einer, der selbst Mensch geworden ist. Ein Gott, der Mensch geworden ist, das unterscheidet uns von allen anderen Religionen.
Ja, weiter beim Thema Altruismus. Kann es Altruismus geben, ohne sozusagen einen höheren religiösen Grund? Oder reicht nicht schon das Elend, dem man täglich begegnet, um altruistisch zu sein?
Die Mitmenschlichkeit gilt zunächst einmal mir selber. Altruismus vielleicht auf mich selber gesehen. Ich bin mir selbst der Nächste. Wenn ich auf mich schaue und mich liebe, mich annehme, dann entsteht in mir so etwas wie eine helfende, zuwendende Energie. Aber ich muss zuerst zu mir selber gut sein. Das Problem ist, dass manche Menschen sich selber nicht annehmen, sich selber nicht mögen, sich selber nicht lieben. Ich weiß, ich bin ins Leben hineingeliebt von einem Gott, der mich geschaffen hat, der mir Freiheit schenkt, der sagt, du bist gut. Und wenn ich das in mir sichere, dass ich gut bin, von meinem Gott gut geheißen, dann wende ich mich ganz anders den anderen zu, weil ich eine innere Freiheit habe. Also wer das nicht hat, dem gönne ich zumindest, denke nach, schau, du bist ja nicht ins Leben hineingeworfen, sondern hineingeliebt. Ein Wurf ins Leben hinein, das sprechen wir nur bei den Tieren. Bei Menschen sagen wir, du bist ins Leben hineingeliebt. Du bist in Freiheit von deiner Mutter ans Herz gedrückt, was dir Herzensanliegen. Sie hat dir Ansehen gegeben bei deiner Geburt. Also du bist angenommen. Und wer dieses Angenommen für sich selbst wahrnimmt, der kann gar nicht anders als wie sich auch anderen zuwenden.
Ja, aber könnte man sich als gläubiger Mensch nicht noch einfacher machen, wenn es einen allmächtigen Gott gibt, von dem Sie sprechen und an den Sie glauben? Dann gibt es auch einen göttlichen Plan, den wir als Menschen ohnehin nicht ändern können. Und dann könnten wir eigentlich aufhören, den Menschen zu helfen und diese Sorge ihm überlassen.
Der Gott der Christen, an den ich glaube, ist ein Gott, der dem Menschen die Freiheit geschenkt hat. Und jetzt nimmt er in Kauf, dass es auch einen Preis für die Freiheit gibt. Und das ist das Leiden. Für mich ist das Leiden der Preis der Freiheit, den Gott dem Menschen gibt. Die Freiheit ist ihm so wichtig und deshalb kann der Mensch auch gegen den Menschen auftreten, weil der Mensch die Freiheit hat. Aber Freiheit ist für meinen Gott wichtig, auch wenn er dafür Leid in Kauf nimmt.
Dieses Leid hat ja mit der Aufklärung sozusagen an metaphysischer Bedeutung sozusagen verloren. Mit anderen Worten, der aufgeklärte Mensch, für den sind Armut, Seuchen, Epidemien, Katastrophen und Kriege nicht länger Grund für Buße und Reue, sondern sozusagen für aktives Handeln. Sind Organisationen wie das Rote Kreuz dann sozusagen ein Gegenüber der Kirche in diesem Sinne?
Das Rote Kreuz ist für mich die helfende Hand für Menschen, die in Not sind. Caritas ist eine andere helfende Hand. Rotes Kreuz ist eine helfende Hand für Menschen, denn mir geht's grundsätzlich zunächst um den Menschen. Ich frage nicht zuerst, bist du ein Christ oder welche Religion gehörst du an? Rotes Kreuz hilft allen. Wir helfen, weil ein Mensch in Not geraten ist. Der Mensch ist für mich der Grund meines Helfens. Und das Leiden ist die Autorität, die momentan sagt, was zu tun ist. Es gibt die Autorität der Leidenden. Wenn jemand krank ist, ist der ganze Terminkalender nicht mehr gültig. Wenn jemand krank ist und in Not ist, dann zählt die Autorität des Leidenden. Und die habe ich, ganz gleich welcher Religion ich angehöre, als Mensch zu respektieren. Mhm.
Zum Thema Mensch, Menschlichkeit. Ich habe ein Büchlein mit, das wahrscheinlich das Wichtigste im Roten Kreuz ist, sagen die Exegese der Rotkreuz-Grundsätze, der wichtigste, wenn wir nur einen haben dürften, dann wäre es das, die Menschlichkeit. Aber das Rote Kreuz hat den Zweiten Weltkrieg beispielsweise erst führbar gemacht. Das war nicht menschlich. Ein weiterer Grundsatz ist die Unabhängigkeit, aber das Rote Kreuz in Nordkorea oder auf Kuba, ja, durchaus auch in den USA, ist jetzt nicht so furchtbar unabhängig, wie man einsehen wird. Ja. Einheit wäre ein weiterer Grundsatz. In jedem Land darf es nur eine Hilfsgesellschaft geben, die allen offen steht. Aber in Kasachstan gibt es ein Rotes Kreuz und einen Roten Halbmond und sogar in Belgien gibt es ein flämisches und ein wallonisches Rotes Kreuz. Ist das nicht Heuchelei, eine unantastbare Charta zu proklamieren und gleichzeitig ihre Übertretung zu dulden? Ist das etwas, das, ich sehe hier die Hausbibel liegen, ist das etwas, das die Kirche auch kennt?
Ein Notleidender fragt nicht, ob sich die Organisationen vertragen oder nicht, sondern der fragt, wer hilft mir? Das Rote Kreuz, sind Gespräche über Organisationen. Es geht doch darum, wer ist in Not und wer braucht Hilfe?
Also das ist auch so, interne Strukturen interessieren niemanden, sondern es geht um das Zeichen, das steht für Hilfe und da wird etwas getan.
Wer das Rote Kreuz braucht, wer die Rettung braucht, ja, der fragt nicht, mit wem vertragen sich die oder sind andere auch da, sondern wer hilft mir raus.
Zu den Fragen, die ich nach 30 Jahren im Roten Kreuz eigentlich nicht mehr hören kann, zählen beispielsweise, kommt wirklich jeder Spendeneuro bei den Katastrophenopfern an? Fast, weil wir müssen ja auch Spendenkampagnen organisieren. Stimmt es, dass ihr mit unentgeltlichen Blutspenden Geld verdient? Nein. Oder was nützt denn eure Hilfe, wenn morgen anderswo ein neuer Krieg ausbricht? Sie sind noch viel länger in der Kirche als ich im Roten Kreuz. Wie geht's Ihnen mit Fragen wie, warum gibt's keine weiblichen Priester? Warum laufen der Kirche so viele Mitglieder davon? Oder wieso besteht die Kirche, die katholische Kirche, auf der verpflichtenden Ehelosigkeit? Ich meine, da kommen ja immer wieder dieselben Fragen. Wie geht's Ihnen damit?
Wir sind als Kirche eine Weltorganisation, so wie das Rote Kreuz. Wir haben alle Kontinente zu vertreten und haben Menschen aller Kontinente mitzunehmen. Das sind Fragestellungen, die kommen aus dem europäischen Raum, aber wir sind Weltkirche mit weit über 1,2 Milliarden Menschen, mit unterschiedlichen Kulturen. Und immer geht es uns darum, was hilft den Menschen, dass sie erfahren, dass Gott sie liebt und mit ihnen ist, dass der Gott Jesu Christi ihr Gott ist. Das ist unsere Grundfrage. Und dann gibt es organisatorische Fragen, wie beim Roten Kreuz eben auch.
Ja, ich bleibe noch kurz beim Thema. Meiner nächsten Frage möchte ich etwas vorausschicken. Also ich glaube mal nicht, dass Nichtgläubige das Recht haben, die Lebensweise eines Gläubigen zu kritisieren. Jetzt außer bei Verstößen gegen die Gesetze eines Landes zum Beispiel. Wenn es heißt, mein Kind bekommt keine Blutkonserve oder so, ja, dann schon. Ne? Ich gehöre dieser Gemeinschaft nicht an, also muss ich auch nicht meine Nase in Verpflichtungen stecken, die eine Konfession ihren Gläubigen auferlegt. Ja, wenn jemand Alkohol trinken möchte, soll er nicht Muslim sein. Und wenn sich jemand scheiden lassen möchte, soll er nicht Katholik sein. Also das sehe ich alles ein. Nur mit einem Punkt, den wir schon teilweise angesprochen haben, komme ich nicht gut zurecht. Dazu treffen Sie auf Ihrer Website eine Feststellung, bleiben aber gewissermaßen die Begründung schuldig. Ich finde in der kirchlichen Lehre keine Gründe, warum Frauen das Priesteramt verwehrt wird, und auch in der Bibel finde ich keine Gründe dafür. Jetzt nehme ich das Argument mit der Weltkirche und mit anderen Kulturen natürlich zur Kenntnis. Ja, Sie könnten auch sagen, wenn Sie Priesterinnen möchten, dann treten Sie dem ISIS-Kult bei, da gibt's welche. Ja. Ich würde es aber trotzdem einfach genauer wissen.
Die römisch-katholische Kirche hat ja eine lange Tradition und viele theologische Argumente. Wir sehen, dass dies eigentlich nur der Papst mit einem Konzil entscheiden könnte. Wir sehen in anderen Kirchen, wie das kulturell unterschiedlich aufgenommen wird. Die anglikanische Kirche wird derzeit von einer Frau geleitet. Und wir sehen unheimlich viele Spannungen, die die anglikanische Kirche damit in Afrika auslöst, in anderen Kontinenten auslöst. Wir sehen, dass von der anglikanischen Kirche eine Reihe übertreten zur katholischen Kirche. Wir haben eine eigene Regelung für Anglikaner, die zur katholischen Kirche übertreten, weil es bei ihnen jetzt diese Form der Leitung gibt. Ja? Wir haben da gibt es viele Diskussionen über diese Frage, warum das so ist, viele theologische Argumente. Der Papst kann es allein nicht entscheiden, nur mit einem Konzil kann er das entscheiden.
Also das ist eine eurozentristische Frage eigentlich.
Zum Teil eine eurozentristische Frage. Ja. Das hat der Papst jetzt auch gesagt, hat er gesagt, er kennt diese Frage, kommt eher von Europa her. Ja. Weltkirchlich würde das ganz andere Dynamik auslösen, auch im Umgang mit der orthodoxen Kirche. Wir sind ja nicht als römisch-katholische Kirche allein da, wir sind mit den anderen Christen verbunden, vor allem mit den orthodoxen Kirchen, für die das undenkbar wäre. Also es sind so viele auch kulturpolitische, gesellschaftspolitische und theologische Fragen verbunden, für diese Fragestellung, die ich als Bischof nicht mit einem einfachen sage, jetzt sollen wir es so machen.
Ja. Verstehe.
Nochmal näher an Gesellschaftspolitik. Es gibt einen Satz von einem deutschen Schriftsteller, Gundolf Freiermuth, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Er hat geschrieben, das Rote Kreuz ist die Heimat von Menschen, die dem Elend der Welt zwar nicht den Rücken zuwenden, aber auch nicht die Stirn bieten wollen. Zitat Ende. Ist das ähnlich auch für die katholische Kirche?
Die katholische Kirche ist für alle Menschen da. Ja, sie bietet zum Teil die Stirn, wo es um Lebensordnungen geht, wo wir meinen, dass die nicht zukunftsfähig sind. Ja. Die katholische Kirche vertritt nach wie vor, dass Mann und Frau miteinander Ehe bilden sollen und Kinder haben sollen, auch wenn sie Respekt ausdrückt anderen Lebensformen gegenüber. Aber es gibt so Grundsätze in der katholischen Kirche, die gegen gesellschaftliche Trends sind, weil wir meinen, dass das nicht zukunftsfähig ist.
Das heißt, sie bieten die Stirn.
Ich meine, dass wir hier in vielen Belangen die Stirn bieten, ja, aber noch nicht die Kraft haben, mit unseren Überzeugungen Leute so zu gewinnen, dass sie sagen, na, eigentlich ist das die Zukunft. Genauso wie, ich sage Beispiel aus dem ganzen Bereich, aus dem Klimabereich, wir vertreten eine Schöpfungsverantwortung und haben noch nicht die Kraft, auch wenn der Papst ein ganz großartiges Dokument geschrieben hat, über die Nachhaltigkeit, ja, Laudato Si, wo er die Stirn bietet, auch Unternehmen die Stirn bietet, die ganz anders reagieren. Aber wir haben noch nicht die Kraft, viele Menschen oder mehr Menschen davon zu überzeugen, dass das eigentlich die Zukunft ist. Und ich glaube, dass die Kirche da manchmal mehr an der Zukunft ist, als manche Zeitströmungen uns unterstellen.
Was müsste sich denn in der Gesellschaft ändern, damit die Kirche mehr Kraft erhielte? Ich habe im Moment oder seit einiger Zeit eigentlich schon den Eindruck, dass frühere moralische Autoritäten etwas an Durchsetzungskraft vermissen lassen oder verloren haben. Wie ließe sich denn das wiederherstellen?
Ich weiß nicht, ob's. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es mit moralischen Appellen geht. Es geht mit Vorleben, mit Gesprächen, mit Dialog, mit Beispielen, wo es gelingt. Wir brauchen gelingendes Miteinander und das haben wir. Wir haben eine junge Generation und ich staune da. Selbst die Giordano Bruno Stiftung hat das jetzt festgestellt, dass wir eine junge Generation haben, die in ethischen Fragen anders denkt als die 50- bis 70-Jährigen. Es wächst eine neue Generation heran von jungen Menschen, die für Transzendenz, für Sehnsucht, für Glauben, auch für Religion offener ist. Das ist aber noch nicht, das ist wie bei der Naturverjüngung im Wald. Das sind noch kleine Pflanzen, die so langsam wachsen. Aber manche Soziologen sagen, Achtung, da könnte ein Trend dahinter sein, dass eine junge Generation kommt, die anders denkt oder zukunftsorientierter, nachhaltiger denkt, als ihr das denen zutraut.
Ja, ich würde gern auf die Nachhaltigkeit jetzt auch zu sprechen kommen und auch natürlich den Ball nochmal aufnehmen, Laudato Si. Das ist vor 10 Jahren ungefähr veröffentlicht worden. Es ist ja ein ganz zentrales Dokument der Nachhaltigkeitsdebatte, weit über die katholische Kirche hinaus geworden. Das war eigentlich ein Referenzpunkt für viele. Und es war ja eigentlich das zentrale gesellschaftspolitische Dokument für eine Zeit lang, würde ich sagen. Hat das auch praktische Konsequenzen gehabt, dieses Dokument?
Ja, freilich. Für die Kirche hat das viele Konsequenzen gehabt, dass wir beschlossen haben, aus Öl und Gas auszusteigen, dass wir unsere Geldanlagen anders machen, dass wir nachhaltige Fahrfeste gestalten. Wir haben da in den letzten 10 Jahren Selbstverpflichtungen uns auferlegt, aufgrund von Laudato Si in der Kirche, bis hin zum Umweltpreis, den die Kirche vergibt für kirchliche Veranstaltungen und kirchliche Einrichtungen. Wir arbeiten dran, zu schauen, wie die CO2-Speicherung in den Häusern ist. Wir erheben gerade alle unsere Gebäude, ja, nach den einzelnen Scopes, die es da gibt. Also wir sind da ja sehr engagiert momentan, weil wir uns auf Dauer so einrichten wollen, dass wir nachher weniger CO2-Steuer zahlen müssen.
Also sozusagen wirtschaftlich auch nachhaltig gedacht.
Auch wirtschaftlich nachhaltig gedacht. Was wir jetzt investieren, müssen wir nachher nicht an Steuer zahlen.
Vielleicht nochmal zur gesellschaftspolitischen Bedeutung von Laudato Si. Weil wenn man jetzt nach Belém schaut, zur Conference of the Parties von der Klimakonvention, wenn man anschaut, wie jetzt über die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen diskutiert wird, mein Eindruck ist sozusagen 10 Jahre später ist Laudato Si eigentlich sozusagen das Kraftvollste, dieser Dokumente, also das noch nachklingt, wenn man so will. Würden Sie das auch bestätigen, dass das so jenseits der praktischen, ich sag mal, des Umweltmanagements, dass das dann gesellschaftspolitisch einfach noch wirkt?
Um das so zu sagen. Ich sehe das auch so, das ist das eine, dass es in die Gesellschaft hineinwirkt, aber wo wir noch unbedingt nachmessen müssen, das ist ökologische Spiritualität. Wir bringen den Wandel nur dann zustande, wenn der Einzelne in seiner spirituellen Kraft gestärkt wird, ökologisch zu handeln. Das geht weniger mit moralischen Appellen, das ist Aufgabe der Politik, der Regierung, der Wirtschaft, der Industrie, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber dass der Einzelne für sich selbst entdeckt, es gibt nur eine Welt, ein Haus, das wir bewohnen und es liegt auch an mir, ökologisch zu handeln, das ist eine spirituelle Aufgabe.
Das ist, glaube ich, eine wichtige Dimension, aber die andere, und das war ja mit bemerkenswert an Laudato Si, das ist ja quasi auch eine Kritik an der herrschenden Wirtschaftsordnung, wenn man so will.
Das ist ganz stark. An bestimmten Wirtschaftssystemen.
Genau.
Ja, wenn der Papst sagt, also diese Wirtschaft tötet, meint er diese, aber nur eine bestimmte, nicht jede Form von Wirtschaft. Wir haben Familienunternehmen in Österreich, die nachhaltig wirtschaften, wo ich sage, ich bewundere sie, was die alles zur Umweltschonung gemacht haben. Aber es hat einiges an Aufmerksamkeit ausgelöst, dieses Dokument, dass der Papst da auch gegen den Widerstand mancher Unternehmen durchgesetzt hat. Was er geschafft hat, ist allerdings, er hat die Muslime einbezogen, er hat die orthodoxe Kirche einbezogen, er hat mit anderen Religionen und Konfessionen auch über diese Frage gesprochen.
Naja, das Endergebnis war ja nicht zuletzt deshalb so bestechend, weil einfach ökologische und soziale Fragen in ihrer unverbrüchlichen Verbindung sozusagen thematisiert worden sind. Ich glaube, das war ja die große Stärke. Also nicht nur öko und nicht nur sozial, sondern wirklich diese
ökosozial, genau, mit der spirituellen Dynamik, die wir eigentlich aus unserer Gottesbeziehung haben, weil wir an den Schöpfer glauben, unser Glaubensbekenntnis beginnt. Wir glauben an Gott, den Schöpfer des Lebens.
Spüren Sie, weil Sie ja auch eine große Kompetenz haben, ich weiß das auch aus gemeinsamen Sitzungen zum Thema ethische Finanzen, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitspolitik, spüren Sie da als Bischof eine vermehrte Nachfrage nach Ihrer Kompetenz? Weil Sie bringen ja sozusagen diese theologische Kompetenz und die Fachkompetenz sozusagen zusammen. Merken Sie das? Werden Sie gefragt?
Innerkirchlich organisieren wir das mit verschiedenen Ämtern, ja, und außerkirchlich bin ich sehr verankert im ökosozialen Forum, dass er diese Idee schon durch Josef Riegler seit Jahrzehnten vertritt. Wir brauchen eine ökosoziale Marktwirtschaft, nämlich alle drei Dinge brauchen wir. Marktwirtschaft, Ökologie und eine soziale Dimension dazu.
Ich würde ganz gern in dem Kontext auf Ihren Wahlspruch kurz zu sprechen kommen. Und das Wort ist Fleisch geworden. Dürfte man das profan übersetzen mit aus der Theorie ist Praxis geworden? Und ist das sozusagen auch für Sie so ein Antrieb, sich in diesem Nachhaltigkeitsfeld so zu engagieren?
Unser Gott ist Mensch geworden, ist das praktisch die Aussage. Unser Gott ist Mensch geworden. Unser Gott ist einer, der, das lesen wir schon in der altbundlichen Bibel, der sagt, auf die Frage, wie Mose ihn fragt, wer bist du und wie heißt du, sagt er, ich bin da und werde für dich da sein. Unser Gott ist einer, der Gott der Christen, der sagt, Mensch, ich bin für dich da und ich bin mit dir. Vielleicht ist das Ich bin mit dir, das bei uns auf allen unseren Briefpapieren steht und Logo ist, vielleicht ist das die wichtigste Botschaft der Kirche. Wenn mich einer fragt, wozu ist Kirche da, soll ich dann kann ich, schreibe ich dir das auf einen Bierdeckel. Ich bin mit dir. Damit sage ich, der Ich bin ist Gott, Gott ist mit dir und ich bin auch mit dir. Wenn das Programm ist, ich meine, ein besseres Motto könnte ja auch für das Rote Kreuz nicht sein.
Ich möchte nochmal kurz zurückkommen auf die junge Generation, die Sie angesprochen haben, diese zarten Pflänzchen, die da durch den Boden brechen und die offensichtlich nicht diesem narzisstischen Ich-Ideal mehr anhängen, sich wieder stärker in Richtung Transzendenz, Spiritualität und so bewegen, ist Ihr Eindruck. Isolde Karim schreibt in ihrem Buch Die Qualen des Narzissmus, genau diese Ich-Bezogenheit ist bloß eine neue Form der Despotie. Aber wie kommt es, dass so viele Menschen, vor allem junge, sich diesem Zwang und dieser Bevormundung unterwerfen? Und woran machen Sie fest, dass sich das jetzt, es wäre ja erfreulich, dass sich das wieder dreht?
Allein wenn ich beim Roten Kreuz schaue, wer sich engagiert, so treffe ich da viele junge Menschen. Ich frage nicht nach ihrer Religionszugehörigkeit, aber sie engagiert sich. Meine Nichten, Neffen oder selbst, ich war unlängst, musste ich ins Krankenhaus, kam ein Rotkreuzauto, wer ist gefahren? Zwei junge Burschen. Also ich habe da nicht alte Leute gesehen, die da gefahren werden. Und ich habe gesagt, und was machst du? Nein, ich mache Zivildienst. Und mich freut das hier und ich engagiere mich da und kam ins Gespräch. Das heißt, ich sehe beim Roten Kreuz eine ganz neue Zumutung, die man Jugendlichen ausspricht, hier helfen zu können. Was ich auch sehe im Vergleich zu meiner Zeit, vor 40 Jahren, eine total hohe Professionalität im Helfen. Da gratuliere ich, also das Rote Kreuz hat schon eine Ausbildung, eine Kompetenz, eine Fachlichkeit, da staune ich nur so. Erstens, wie die Autos ausgestattet sind und die Rettungsfahrzeuge, aber auch, wie die jungen Menschen professionell gebildet sind. Es ist schön zu sehen, dass eine junge Generation so fit ist in der Nächstenliebe.
Das ist natürlich, da sprechen Sie eine wichtige Quelle unserer Mitarbeiter an, den Zivildienst für Mädchen, das freiwillige soziale Jahr. Mich erinnert das immer an diese Schwelle, die man da überwinden muss. Zivildienst ist natürlich ein Zwangsdienst, das ist schon klar. Der Steve Jobs hat einmal gesagt, auf die Frage geantwortet, warum macht denn Apple so wenig Marktforschung? Dann hat er gesagt, weil die Leute eh nicht wissen, was sie wollen, bevor man es ihnen in die Hand drückt. Das kommt mir beim Zivildienst so ein bisschen vor, da kann man darüber reden, aber wirklich reinkippen tun die jungen Leute dann, wenn sie tatsächlich die Ausbildung hinter sich haben und dann eben im Wagen sitzen und auch konkret etwas tun. Ist das in der katholischen Kirche mit den Jugendorganisationen, das sagen 40 Jahre her, ja, bei mir ist es auch schon Jahrzehnte her, dass ich da dabei war, ist das noch en vogue? Nimmt das Engagement zu? Wie ist da Ihr Eindruck?
Bei den Jugendorganisationen sehe ich Bewegungen, die sich heute bilden, die nicht in der Funktionärsebene sind der Jugendorganisationen, wo sich neue Zellen, neue Oasen bilden, die füreinander da sind, die miteinander feiern, die ein gutes Wort erwarten, einen Sprecher, der ihnen etwas Gutes zusagt, die miteinander beten und miteinander Gemeinschaft haben. Und wo diese vier Dinge sind, da kommen Jugendliche. Wir haben 500 junge Leute über Pfingsten in Wieselburg. Die organisieren sich alles selber und sind dort 3 Tage zusammen, haben einen ordentlichen Sprecher, haben eine Begeisterung. Ich muss das gar nicht werben, wir mussten sie nur beschränken, 500, mehr schaffen wir nicht dort. Es gibt so Aufbruchssituationen, es waren ja weit über Millionen Jugendliche beim Papstbesuch im Sommer in Rom. Die kommen alle, die gehen da kilometerweit, damit sie dorthin kommen und dort dabei sein können. Wir erleben das, aber das ist nicht funktionärsmäßig geordnet.
Sie haben vorhin gesprochen vom Eigennutz des Altruismus oder des Helfens. Kann das in der jüngeren Generation auch damit zu tun haben, dass angesichts von Klimakatastrophe, Kriegen und so weiter die Menschen langsam die Übersicht über die Welt verlieren und auch ihre Zukunftshoffnungen verlieren und dass sie sich deswegen bei aller Verzweiflung über die großen Probleme der Welt dem Glauben stärker zuwenden, der Glaube wichtiger wird, weil er Halt und Trost und Orientierung liefert.
Ob es da die großen Entwicklungen der Welt sind, weiß ich nicht. Vielleicht ist es nur das zunächst angenommen sein in ihren Bedürfnissen. Dass sie spüren, da bin ich geschätzt, geliebt. Da bekomme ich viel zurück. Die bekommen ja auch beim Helfen viel zurück, wenn die da jemand mit dem Bett ins Krankenhaus schieben, wenn die da eine Frau zur Entbindung führen, Da bekommt man ja wahnsinnig viel zurück, wenn man hier Menschen helfen kann.
Ich würde gerne noch mal auf die Orientierungslosigkeit eingehen, die, glaube ich, ein großes Thema in der Gesellschaft ist. Angesichts von, Robert Denfer hat es gesagt, Krieg, künstliche Intelligenz, Zusammenbruch der internationalen Ordnung. Also viele Selbstverständlichkeiten sind einfach in den letzten Jahren zusammengebrochen, wenn man so will. Spüren Sie dadurch eine größere Nachfrage nach Orientierung, nach ja, Hilfe?
Wir spüren, dass Menschen sehr dankbar sind, wenn man ihnen sagt, schau, orientier dich hier an diesem Lebensprogramm. Unser Gott ist einer, der führt dich hier durch. Die Bibel sagt uns in vielen Beispielen, zum Beispiel beim Seesturm am See Genezareth, wenn du auf die Wellen schaust und auf das Meer schaust, gehst du unter. Wenn du auf Christus schaust, wenn du einen Bezugspunkt hast, der sagt, du, ich bin mit dir, dann stehst du das durch. Die Frage ist, wer sind die Einzelnen, die auch Jugendlichen sagen können, du stehst das durch, ich bin mit dir. Und da frage ich mich schon, wer sind da weltweit die Persönlichkeiten, die führen oder nicht führen oder verführen oder nicht verführen? Da mache ich mir manchmal schon Sorge, wem laufen sie nach? Weil sie können sehr schnell sich in eine bestimmte Richtung orientieren.
Das heißt, es fehlt Ihnen ein wenig an wirklich fundierten Führungspersönlichkeiten.
Ja, der Papst ist immer für uns eine Führungspersönlichkeit. Gott sei Dank. Also unsere Kirche, die katholische Kirche, hat im Papst eine Führungspersönlichkeit, wo auch Jugendliche aufschauen und helfen. Und meine Frage ist, wo haben wir in unserem Land kirchliche Führungspersönlichkeiten? Die waren zum Teil früher in den Klöstern. Unsere Stifte, wir haben ja doch eine Reihe Stifte oder unlängst habe ich getroffen Bruder Steindl Rast, diesen alten, erfahrenen, weit über 90-jährigen Pater, der hat schon eine ungeheure Ausstrahlung und Kraft, Menschen zu führen. Ich staune, aber solche bräuchten wir mehr.
Der neue Erzbischof von Wien, Josef Grünwiedl, hat sich in einem seiner Einstandsinterviews den Willen zum Miteinander, die soziale Überzeugung, alle mitzunehmen, auf die Fahnen geschrieben. Und er hat betont, alle krempeln jetzt die Ärmel auf. Jetzt wissen wir aber genau, dass überhaupt nicht alle die Ärmel aufkrempeln und die, die es tun, oft den Großteil auch ihres Einkommens genau deswegen wieder hergeben müssen. Warum die Kirche, auch der Erzbischof hat Partei für die Armen, für die Schwachen ergriffen, aber könnte die Kirche nicht auch einmal öffentlich für die Systemerhalter Partei ergreifen, also für die den Karren ziehen, damit den anderen geholfen werden kann?
Dadurch, und das habe ich unlängst beim Treffen von einer Reihe von Unternehmen gesagt, die große Unternehmen haben, ich habe gesagt, ihnen verdanken wir, dass die Armut weniger wird. Daraufhin sagten einige, aber Bischof, das hat noch nie ein Bischof gesagt. Das glaube ich Ihnen, aber das ist notwendig. Weil Leute Unternehmer sind, Industrie führen, weil sie Kapital haben, ist die Armut weniger geworden. Das gilt es auch zu sagen. Wir dürfen nicht nur immer den Blick auf die Armen richten. Wie der heilige Martin, der hat den Mantel geteilt, hat einem geholfen. Er hätte auch sagen können, du kommst zu mir, wir machen eine Mantelfabrik und erzeugen Mäntel und können vielen helfen. Beides braucht's.
Sehr schön.
Wunderbar.
Zeit für die Schlussfrage. 2025 geht bald zu Ende. Die Frage ist, was wünschen Sie sich für 2026? Was muss und kann sich ändern? Und welchen Beitrag kann die Kirche dazu leisten?
Ich hoffe, dass es an mehreren Stellen der Welt endlich Frieden gibt. Wir haben weltweit, und das hat der Papst Franziskus gesagt, wir haben den dritten Weltkrieg, aber verteilt auf die Kontinente. Also mein Wunsch ist, dass Frieden wird und viele dazu beitragen, dass Frieden entsteht im kommenden Jahr. Das ist mein innigster Wunsch und Aufmerksamkeit wird und die Menschen nicht nachlassen, einander als Menschen wahrzunehmen und nicht bloß auszunützen, zu fragen, was habe ich davon, sondern was bin ich bereit, der Menschheit zu geben.
Ja, wir hoffen, wir können als Organisation und als Menschen in der Organisation dazu beitragen. Ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre Zeit und
gerne
für die Antwort.
Ja, gerne. Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Alles Gute.
Dankeschön.